Ja, Jesus Christus, dafür wollen wir dir ganz herzlich danken, auch an diesem Nachmittag, dass wir dich besingen können, als den, der würdig ist, von uns zu nehmen, Preis und Ehre und Dank. Und dass wir jetzt schon ein bisschen Anteil haben an diesem umfassenden Lobpreis, der einmal vor deinem Thron geschehen wird. Und wir danken dir für die Schönheit deiner Liebe. Wir danken dir für deine kraftvolle Gnade. Wir danken dir für deinen umfassenden, genialen Plan. Wir beten dich, den Sohn, an. Wir beten dich, den Vater, an. In dem Geist, in dem du uns dieses neue Leben geschenkt hast. Danke jetzt auch für dieses noch einmalige Zusammensein. Segne diese abschließende Einheit. Sei du der Prägende und Bestimmende. Dank sei dir. Amen. Was soll unsere dritte Einheit bringen? Haben wir in der ersten Einheit gemeinsam aufgeräumt, ein bisschen versucht, das Terrain zu erobern, um das es geht und um das es nicht geht, war ja auch ziemlich wichtig, haben wir in der zweiten Einheit versucht, beim Apostel Paulus, ausgehend von Römer 5, 12 fortfolgende, ein Gebäude zu bauen, mit dem wir biblische Offenbarung für uns aufnehmen können, und sind am Ende in diesen drei Welten geblieben, die wir komplementär miteinander denken wollen und darin leben wollen und darin Offenbarung aufnehmen wollen. Soweit haben wir uns vorgearbeitet. In dieser dritten abschließenden Einheit geht es nun um ein Dreierpaket. Zum einen müssen wir diesen Sack zubinden noch ein klein wenig. Es bleibt uns eine letzte systematische Verbindung dieser drei Welten. Zum anderen wollen wir ein paar Praxisfelder noch angehen, insbesondere auch mit Ihren und euren Fragen. Und zum dritten wollen wir mit einer ganz kleinen kurzen Textbesinnung abschließen. Und ich habe die Uhr im Blick und Ihren Feierabend auch. Also, das heißt, wir schauen uns noch einmal an, wo wir waren. Wir waren in drei Welten. Wir hatten die Welt der Souveränität unseres Gottes beschrieben. Wir hatten die Welt beschrieben der Eigenverantwortung des Menschen. Und wir hatten die Welt beschrieben, wo es um diese Dynamik geht, um diese heilsgeschichtliche Dynamik. Und diese drei Welten, die gehören ja alle zusammen. Wenn es um die Souveränität Gottes geht, dann geht es um diese einmalige Setzung Gottes, die er nicht zurücknimmt, die im Kreuz geschehen ist. Gott gibt nicht auf, wo er einmal Ja zugesagt hat, im Kreuz, das gilt, das steht. Und man kann das tatsächlich auch mit der Liebe personifizieren. Liebe, nämlich Gottes Liebe, Jesu Liebe, gibt nicht auf, die ist gesetzt. Wunderschön, unvergänglich, ohne Brüche, die ist stimmig. Zweite Welt hat auch mit der Liebe Gottes zu tun. Man denkt ja immer, die zweite Welt, da sind wir quasi rausgerutscht und dann lässt er uns so ein bisschen laufen. Nein, die zweite Welt, die Welt der Eigenverantwortung des Menschen, hat ebenfalls mit Liebe zu tun. Nämlich diese Liebe, die Gott zu uns hat, ist eine Liebe, die freisetzt. Liebe setzt frei. Liebe zwingt nicht. Das gehört zur Wertigkeit der zweiten Welt, die wir beschrieben haben. Es ist nicht so, dass uns quasi passiv alles erfasst und wir werden quasi hineingenommen und mit einem völlig passiven Dasein, sondern wir werden auch autorisiert, Ja oder Nein zu sagen. Liebe erwartet eine Antwort. Liebe setzt frei. Die zweite große Welt. Und die dritte große Welt ist tatsächlich, was wir am Ende jetzt im Blumhardt-Lied gesungen haben, in der geschichtlichen, heilsgeschichtlichen Dynamik. Liebe siegt. Also dieser Gedankengang, wenn Sie den drin haben, haben Sie es ein bisschen systematisiert. Ja? Sie haben zum einen eine Liebe, die nicht aufgibt, die steht fest. Sie haben eine Liebe, die freisetzt, die Verantwortung des Menschen respektiert und ernst nimmt. Und Sie haben eine Liebe, die siegt. Ich habe es manches Mal ein bisschen kitschig. Ich weiß, für manche ist das nichts. Dann vergessen Sie es ganz schnell wieder. Aber dass Sie diesen Grundgedanken begreifen, das läuft ab wie in so einem klassischen Hollywood-Film. Ja, so ganz, ich weiß, ein ganz blödes Beispiel, aber vielleicht hilft es dem einen, anderen zu vergegenwärtigen. Sie wissen am Anfang von so einem klassischen Film, von so einem, wie ich meine, wie er aufhört. Ja, ist ja beruhigend. Man müssen Sie ja am Anfang eines Films wissen, wie er aufhört, sonst brauchen Sie ihn gar nicht angucken. Also, Sie wissen, wie der Film aufhört und Sie wissen genau schon nach den ersten zwei Szenen, wer wen kriegt. Also ist auch schon klar. Und sie werden auch so filmtechnisch geführt, dass die Sympathieträger klar liegen. Also das klappt schon. Aber sie haben jetzt genau die drei Welten. Die eine Welt ist, da ist der, der liebt und der hört nicht auf zu lieben. Da nehmen wir mal sie ganz klassisch. Sie, diese Liebe nicht annimmt. Sie, ja? Okay, und sie lehnt diese Liebe ab. Aber sie wissen ganz genau, sie haben noch 90 Minuten. Das ganze Ding läuft in einer Dynamik und spätestens in der 85. Minute merken sie, jetzt haben wir den Drive und es landet genau da, wo sie am Anfang wussten, dass es hingeht. Ich weiß, manche ist das kitschig, aber manchen hilft das im Kopf, diese drei Welten parallel zu halten. Ja? Liebe, die tatsächlich nicht aufgibt, die feststeht. Liebe, die freisetzt, sie kann nicht zwingen, sie will auch nicht zwingen. Und Liebe, die auf jeden Fall siegt. Und diese Grundprinzipien, die sind jetzt da. Jetzt haben wir natürlich folgendes Problem. Ich habe ja vorne von diesem, vorhin von diesem komplementären Denken gesprochen. Und je nachdem, wie sie ticken, wir ticken auch verschieden in unserem geistigen System, unserer Seele. Wir sind verschieden, ich weiß das. Haben sie so ein bisschen Schwierigkeiten mit diesen drei Schubladen, die ich Ihnen jetzt da gebaut habe, weil ich sage, das ist typisch maskulin. Der hat da seine sortierten Schubladen. Bei mir geht alles immer wieder bunt durcheinander. Und ich sage immer, ziehen Sie doch bitte nur die einzelnen Schubladen raus. Aber natürlich haben Sie insofern recht, als alle drei Stränge natürlich zusammengehören. Sie gehören zusammen. Aber Sie müssen wirklich aufpassen, dass die nicht ineinander fallen, denn sonst wird's gruselig in Ihrer Theologie, in Ihrer Auslegung, auch in Ihrem Lebensvollzug. Und mein Beispiel, die mich kennen, die wissen das schon, mein berühmtes Beispiel in Anführungszeichen ist, stellen Sie diese drei Welten vor wie so einen klassischen Zopf. Wie so ein Dreierzopf, ja. Ich habe dann sogar noch als Beispiel früher gebraucht, dass ich aufwachsen musste. Ich weiß nicht, warum das Herr so wollte. Mit drei Schwestern. Also ich habe keinen Bruder gehabt. Es hilft nichts. Ich komme erst im Himmel. Also auf jeden Fall. Nein, Quatsch. Ich habe drei tolle Schwestern. Und tatsächlich, meine Mutter war damals schon so super aufgestellt. Die war gar nicht so patriarchalisch ausgerichtet. Das heißt, wir mussten überall mithelfen. Tatsächlich, ob Sie es glauben oder nicht, eine meiner Hauptaufgaben, am Samstag, wenn die alle durchgebadet waren mit mir, dann war eine der Aufgaben natürlich, dass diese Mädchen ihre Haare wieder geföhnt bekommen mussten und die mussten auch geflochten werden. Und glauben Sie es, ich muss das machen? Ja, tatsächlich. Ich habe erst im Nachhinein begriffen, dass das nicht so schlimm war, weil die alle nach ins Bett gegangen sind. Es hat so keiner mehr das Elend gesehen, mit dem da meine Schwestern dann wieder ins Bett gegangen sind. Aber tatsächlich, wissen Sie, dass wenn man so drei Stränge hat, ja, dann haben Sie immer alle drei, aber Sie arbeiten immer nur mit einem. Amen. Genau. Danke. Das ist die Weisheit. Sie haben alle drei Stränge, aber Sie arbeiten immer nur mit einem. Sie haben immer nur mit einem. Sie haben immer ein Thema von den dreien, was jetzt besonders in diesem Moment wichtig ist. So, und wenn Sie das einmal sich beim Bibellesen einprägen, das wird Ihnen helfen. Ich habe alle drei präsent, natürlich. Ich weiß um meinen souveränen Gott. Ich weiß um meinen Gott in der Verantwortung des Menschen. Ich weiß um meinen Gott in der heilsgeschichtlichen Dynamik. Aber ich kann nicht alle gleichzeitig machen. Das kann ich nicht. Ich bin nur ein Mensch. Ich werde also immer wieder neu mit einem Strang besonders arbeiten. So, ich habe also einen Strang, ganz besonders, ich sage mal als Beispiel, damit Sie wissen, wie ich das meine, und habe die Jesuswoche de la Höhe vor mir. So, da rufen wir in ganz besonderer Weise in die Nachfolge zu Jesus Christus. Alles ist ausgerichtet auf die zweite Säule. Eigenverantwortung des Menschen, das Heil gilt dir, nimm es an. Im Hintergrund schwingen die anderen beiden Säulen mit. Ja, aber natürlich, heilsgeschichtliche Dynamik. Ich bin gerade in der ersten Gruppe unterwegs. Mein Gott, ich will, dass Menschen zum Glauben an dich kommen. Und natürlich weiß ich, souveränes Heil gilt für alle. Aber jetzt bin ich in dieser Säule ganz besonders tätig, in diesem Teil. Ich bin also jetzt fokussiert mit Geist, Seele und Leib auf diese eine Aufgabe. Richtig? Das ist wichtig, ganz wichtig. Und das ist gut. Und auch die Grenze ist wichtig. Weil in meinem kleinen Kopf kann ich nicht alle drei Welten gleichzeitig 100% bedienen. Das gibt bei meinem Zopf komplettes Chaos. Ich nehme einen Teil raus, mein Gott, jetzt bin ich da. Und dann tritt dieser Teil aber wieder zurück. Ein anderes Thema tritt vor. Uns erreichen Nachrichten, was weiß ich, zum Beispiel von Israel. Und wir sind neu Ausschau haltend, was die geschichtliche Dynamik betrifft, als Beispiel. Und dann schieben sich die anderen beiden Dinge kurz zurück. Die sind immer noch da, keine Hektik. Aber jetzt ist das Thema gerade nach vorne gerückt. Und wir nehmen es wahr, gucken, wann kommt mein Gott, wie macht er das? Wie lange dauert das wohl noch, was diese Herausrufung der Gemeinde betrifft? Wie bewegt sich denn die Uhr unseres Gottes? Und wir sind fokussiert auf diesen dritten Strang. Dann geht er wieder zurück. Und dann rutscht der andere Strang nach vorne, wo es plötzlich darum geht, den souveränen Gott wahrzunehmen, zu begreifen. Tief durchatmen, Andreas, tief durchatmen. Denk nicht so kleinkariert, sei nicht so unruhig. Der lebendige Gott hat sein Ja über den gesamten Kosmos gesprochen. Jetzt hibbel doch nicht so rum. Jetzt lass ihn das doch so machen, wie er das will. Bete ihn an, freu dich an seiner Liebe, an seinem Heil. Sieh diesen wunderschönen Strang. Du wirst ein herrlich Werk vollenden, denn du der Welten Heil und Richter bist. Und dann kommen sie in ihren Puls wieder runter und werden wieder normal. Und dann haben sie diesen Strang gut bearbeitet. Merkst du, was ich meine? Also, wie so ein Zopf. Sie haben alle drei. Aber tätig, präsent ist immer nur einer. Und das ist auch für die Auslegung wichtig. Ich habe ja die eine oder andere Predigt hier zu halten in diesem Universum. Und da merke ich immer wieder, auch wenn ich andere Leute berate bei ihren Predigten, das Schwierigste für den Predigthörenden ist, wenn ein Prediger meint, er müsse in einer Predigt alles sagen. Das ist sehr anstrengend, ja? Weil er verteilt ihnen dann quasi Welten und jagt sie durch den theologischen Parcours und am Ende wissen sie nicht mehr, wer sie sind. Das heißt, sie haben natürlich immer auch eine Fokussierung. Wer gibt den Fokus vor? Nicht der Prediger, sondern der Text. Das heißt, manches Mal sind Leute ganz enttäuscht. Die kommen auf die Höhe und sagen, jetzt habe ich hier so eine richtige Allversöhnungspredigt erwartet. Ich sage, natürlich hast du doch gekriegt. Aber sie waren nicht glücklich, weil ich gerade im zweiten Strang unterwegs war und mit einem klassischen eschatologischen Dual gearbeitet habe. Da haben wir schon richtig Ohrfeigen bekommen. Nach dem Motto, das ist doch jetzt nicht Lahö-kompatibel. Ich sage, das ist voll Lahö-kompatibel. Das musst du verstehen. Wenn das der Text so hergibt, dann gibt der Text das so her. Dann wird er auch so ausgelegt. Versteht, was ich meine? Und das ist ganz, ganz wichtig für unser Zusammensein in Bibel und auch im Umgang mit der Bibel und auch in Predigt, auch in Predigtlehre und tatsächlich auch bei Ihrem ganz persönlichen Bibellesen. Ihr persönliches Bibellesen profitiert enorm, wenn Sie realisieren, wo bin ich gerade? In welchem Textraum bin ich gerade? Bin ich im Feld 1 der Souveränität meines Gottes? Bin ich im Feld 2, wo es ganz stark um diese Herausrufung, Nachfolge, Jesusleben, Entscheidung geht? Bin ich im Feld 3, wo die geschichtliche Dynamik mir beschrieben wird und ich mit hineingenommen werde in diesen Raum der Geschichtskraft meines Gottes? Wo bin ich gerade? Und diese Schwerpunktsetzung, die Gott eben mit seinem Wort gibt, die ist hilfreich ernst zu nehmen. Denn wenn man das nicht ernst nimmt, dann wird das wirklich richtig anstrengend und schwierig. Und da ist für mich natürlich jetzt wichtig zu begreifen, dass bei diesen Textfeldern sie immer in den Texträumen, die wir jetzt gerade beschrieben haben, Souveränität Gottes, Verantwortung des Menschen, heilkräftige Dynamik, jetzt müssen wir nochmal drauf haben, dass sie so das beschreiben, wie ich es gerade beschrieben habe. Nämlich, Sie merken, ich habe es als horizontalen Fächer beschrieben und nicht als vertikale. Wenn Sie vertikal das machen, dann gewichten und werten Sie. Und je nachdem, wie Sie ticken, haben Sie einen Bereich, der ist für Sie oben und ganz wichtig und top. Und dann verschiebt sich schon wieder Ihre paradigmatische Modellorientierung. Vorsicht, Gefahr. Sondern sehen Sie diesen Fächer in seiner horizontalen Anordnung, also in seiner Gleichbedeutung für Sie. Und dann kann ich es auch ganz bewusst so wahrnehmen. Das ist gerade für die wichtig, die denken, Souveränität Gottes hat vielleicht eine höhere Bedeutung als Eigenverantwortung des Menschen. Und da muss man Ihnen vom biblischen Offenbarungsgut sagen, nein, das ist nicht so. Sondern Gott hat sich tatsächlich in diesen drei Räumen in gleicher Weise mit Bedeutung offenbart. Aber dann sagen ganz viele, ja, aber in diesem zweiten Raum, wo es um Entscheidung für Menschen geht, da ist ja der Blick ja begrenzt. Der Blick ist begrenzt. Er geht ja nur maximal bis zum eschatologischen Dual. Und merken Sie, jetzt wird sprachlich ganz gefährlich. Denn wenn ich sage, etwas ist begrenzt, dann hat das bei uns ja immer schon meistens einen negativen Touch. Und das ist nicht der Gedankengang. Also in diesem zweiten Bereich, wo es um die Entscheidung geht und wo sie nur bis zum eschatologischen Dual kommen, da ist das genau der Raum, den Gott ihnen in diesem Fall geben will. Es ist keine negative Grenze, es ist die von Gott an dieser Stelle gesetzte Perspektive. Und diese gesetzte Perspektive ist ihm an dieser Stelle wichtig. Die hat volle Bedeutung. Manches Mal werden dann Texte gewichtet. Ich sag's mal so, dann kommt ein Text aus dem Evangelium schlechter weg, weil er vielleicht im Raum des eschatologischen Duals operiert, als ein Text à la Kolosserbrief Kapitel 1, was ich vorhin gelesen habe, oder Christushymnus Philipper 2 oder 1. Korinther 15, dann meinen wir, wow, jetzt sind wir im Eigentlichen. Und merken Sie wieder, Vorsicht, Gefahr. Wir rutschen wieder aus dieser Offenbarungswahrnehmung heraus und machen wieder unser eigenes Süppchen und machen wieder unsere eigene Gewichtung. Und deswegen beachten Sie bitte, dass Sie da wirklich miteinander mit mir auf einer Ebene bleiben. Auf der Ebene, je nachdem, was Gott mir jetzt sagen will, das nehme ich jetzt hundertprozentig ernst. Das hat seine Bedeutung und sein Gewicht. Und das ist fürs Bibellesen, das ist für die Lehre und das ist auch dann für die Seelsorge und die Nachfolge sehr, sehr wichtig. Sie können es ein ganz klein wenig spüren, was wir dazu gedacht haben, wenn Sie zum Beispiel die Lehrpredigten der Langensteinbacher Höhe angucken. Bei den Lehrpredigten der Langensteinbacher Höhe, diesen sieben, die wir da gehalten haben, da ist es ja interessant, das haben viele dann schon natürlich entsprechend mokiert, das ist erstaunlich, was sie da alles entdecken, dann entsprechend mokiert, dass da nicht eine Predigt ist, wo da drüber steht, die Allversöhnung. So, wenn Sie jetzt diesen Tag miterlebt haben, müssen Sie sagen, ja, das ist auch Konsequenz, dass das nicht die eine Predigt gibt. Sondern es ist eingebettet in die Gesamtlehre der Langensteinbacher Höhe. Deswegen haben wir Ihnen heute einen Ausschnitt gegeben aus einer Predigt, die nicht die Überschrift trägt, die Allversöhnung, sondern die Überschrift trägt das Heil in Jesus Christus. Das ist das Thema. Verstehen Sie, ich muss also auch diese Einsortierung in den Gesamtraum der biblischen Lehre hinkriegen. Deswegen haben wir auf der Langensteinbacher Höhe, das ist für viele dann wichtig zu begreifen, kein elftes Gebot, die Allversöhnung ist zu glauben. Sondern müssen begreifen, das ist ein Gedankengang, der hineinsortiert ist in die Wahrnehmung der Offenbarung und der Lehre. Und dann hat es seinen Raum und seinen Platz, aber auch seine Grenze. Also diese drei Räume im horizontalen Denken, sowohl was die Dogmatik, was das Bibellesen und was die Verkündigung betrifft, die ist ganz bewusst gesetzt. Da kann man nicht mit rumspielen und kann da sein eigenes Ranking und seine eigene Dynamik reinmachen, sondern ich muss miteinander diese Komplementarität, die mir aus der Offenbarung entgegengibt, auch wirklich ernst nehmen. Das ist ein Gedankengang, den ich immer und immer wieder natürlich auch versuche, im kleinen Lahö-Universum weiterzugeben, damit wir da aus meiner Perspektive schön straight an der Offenbarungslinie bleiben und nicht wieder irgendwie rückfällig, einseitig oder in so eine komische Werteskala abrutschen, sondern Offenbarung tatsächlich so ernst nehmen, wie sie bei uns ankommt. Das Nächste, was wir gerne noch miteinander machen wollen, ist natürlich jetzt diese Felder, die Sie mir gegeben haben, in Ihren Fragen mit einbetten in dieses Thema, was wir jetzt angesprochen haben. Und dazu zählt natürlich, dass wir jetzt noch einmal klarkriegen müssen, wie wird das denn jetzt verstanden mit meinem Glauben an Jesus Christus? Oder um es mal anders zu sagen, wer glaubt denn da, wenn ich glaube? Und jetzt merken Sie ganz genau, wie uns diese drei Welten helfen. Ja? In allen drei Welten geht es um Glauben. In der Welt 1, Souveränität Gottes. In der Welt 2, Verantwortung des Menschen. In der Welt 3, heilsgeschichtliche Dynamik, geht es immer um Glaube. Und immer kriegt der Glaube eine neue Akzentuierung. Also, nehmen wir die Welt 1. Wenn der Welt 1 bei der Souveränität von Glaube die Rede ist, dann ist ganz eindeutig, siehe Römerbrief, Glaube liegt außerhalb von mir. Ich kann nicht glauben. Glaube im Sinn von Annahme des Heils in Jesus Christus, seiner in Christus geschehenen Rechtfertigung für mich, ist nach dem Verständnis ein Geschenk. Ich habe es nicht in mir. Das hängt ganz einfach damit zusammen, sehen Sie an diese Beschreibung, die wir immer schon gehabt haben, dass der Mensch ohne Gott geistlich tot ist. Es ist nichts da. Er muss es mir selber schenken. Hinter dieser Welt, den Glauben als Geschenk zu beschreiben, steht ja dann auch diese Wahrnehmung, alles, was mein Leben ausmacht, ist eine hundertprozentige Gnade. Bei manchen verrutscht das lehrmäßig. Und dann wird so ein ganz klein wenig schon so ein bisschen was draus, aber ich habe ja auch geglaubt. Als ob das meine private Leistung wäre. Also denken Sie auf der Stelle ganz konsequent, das Glauben in Welt 1 ist ein hundertprozentiges Geschenk. Dass der Mensch glaubt, dass der Mensch glauben kann, liegt nicht im Menschen, sondern in der Gabe des Christus an den Menschen. Ja, und diese Welt ist wirklich absolut souverän zu halten. Jeder von Ihnen, der mit mir heute an Jesus Christus glaubt, ist also nicht das Produkt seiner Leistung, boah, ich habe aber auch geglaubt, sondern dass Sie glauben können, ist ein Geschenk, das Gott freundlicherweise Ihnen, den Erwählten, der Gemeinde, gegeben hat. Sie haben also à la Römer 5 etwas empfangen, heißt es da. Ich habe nicht etwas genommen, ich habe etwas empfangen. Was habe ich empfangen? Das Geschenk des Glaubens und in dem Geschenk des Glaubens die Annahme des Heils, der Rechtfertigung in Jesus Christus. Das ist ein hundertprozentiges Geschenk. So, jetzt wechseln wir in Welt 2. Und wieder steht die Vokabel Glaube im Raum. Und jetzt merken Sie, jetzt kriegt da die Glaubensbeschreibung eine andere Farbe. Das hebt Welt 1 nicht auf. Bedenken Sie? Aber in Welt 2 merken Sie, jetzt kommt der Glaube viel stärker mit seinem Charakter hinein, dass er auf Ihrer Seite liegt. Sie, ich werden aufgefordert, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet. Wow, wer glaubt denn jetzt? Ja, logischerweise ich. Ich werde also autorisiert in der Welt 2 zum Glauben, zu der ich in Welt 1 noch überhaupt nicht befähigt war. In Welt 1 wird mir der Glaube geschenkt. Ich bin passiv. In Welt 2 ist der Glaube etwas, was ich zu tun habe. Also, wenn ich jetzt einen Menschen frage, das haben Sie ja selbst schon überlebt, wie bist du zum Glauben gekommen? Ja, dann können Sie jetzt genau konsequent in beiden Welten zu Hause sein. Der eine könnte sagen, da habe ich überhaupt nichts zu beigetragen. Wäre das theologisch richtig? Ja, absolut. Gott hat mir den Glauben geschenkt. Also wenn du mich fragst, wie ich zum Glauben gekommen bin, muss ich sagen, pures Geschenk, einfach sein Wunder. Zack, da war der Glaube und ich war geistlich da. Ja. Der andere könnte sagen, ja, ich habe ja geglaubt. Also es war so, ich habe mich dann mit dem christlichen Glauben beschäftigt und ich wurde ermutigt, habe eine Entscheidung getroffen. Ich bin vielleicht nach vorne gegangen, habe mit dem Prediger gesprochen, wir haben gebetet. Das alles ist Zeichen, ist Auswirkung meines Glaubens. Hat er recht? Ja. Aber für den Kopf sind A und B spannungsgeladen. Denn der eine hat es ja als Geschenk. Und genau so, dass er sich nicht darauf berufen kann, dass er irgendwas getan hat. Und in der anderen Welt haben sie den Glauben als ihre Annahme und ihr Ausdruck, womit sie ihr Vertrauen auf Jesus Christus setzen. Und dann gilt für sie tatsächlich der Hebräerbrief Kapitel 11. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Tatsächlich. Merken Sie, wow, das hilft ja für die Denke. Hilft enorm. Und jetzt sind Sie nochmal in Welt 3. Und in Welt 3, wo es um Dynamik der Heilsfrucht geht, kommt das Stichwort Glaube wieder vor. Sie sagen, wieso? Ja, weil zukünftig es gesetzt ist. Auch da gilt Hebräer 11. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Also bei allen anderen weiteren Entwicklungsstufen, Etappen, die noch da sind, die wir noch erkennen können und denen, die wir nicht erkennen können, geht es immer darum, dass die Basis zwischen meinem Gott und mir beruht auf Glauben. Auf Glauben aus Welt 1, er schenkt Glauben, und aus Glauben aus Welt 2, ich glaube, realisiert sich zu einem bestimmten Zeitpunkt in meiner Existenz. So, für Sie und mich hat sie es ja schon realisiert. Irgendwann in der heilsrichtlichen Dynamik ist Welt 1, ich schenke dem Andreas den Glauben, passiert, indem Welt 2 wahr wurde, ich habe Ja gesagt zu Jesus Christus und bin jetzt einer in der Dynamik der Heilsrichte, der zu den Glaubenden gehört. Und wenn Sie es dann anfangen, dann merken Sie, wow, ich darf damit auch biblische Texte verstehen und begreifen und Sie kriegen ihre ihre Präzision und ich bin auch bewahrt, immer wieder bewahrt, dass ich sie nur in ein Feld wegschiebe, nur in einem Feld wirken lasse, sondern sie haben immer wieder neu die Bedeutung in den verschiedenen Welten der Komplementarität, die Gott mir tatsächlich gibt. Und das ist eine ganz große Hilfe, wenn man das anfängt zu verstehen und zu begreifen. Dazu zählt natürlich jetzt auch, um ein weiteres Feld von Ihnen zu nehmen, dass jetzt im Bereich der Evangelisation ich natürlich dem Menschen auch sage, um was es geht. Ich bin also jetzt ganz streng im eschatologischen Dual. Und wenn jetzt eine aus ihrem Kreis mich fragt, was mache ich in Abschnitt 1 mit seelsorglichen Fragen nach Verlorensein und Hölle, reicht es zu sagen, die Nichtglaubenden sind bei der Entrückung nicht dabei? Dann sage ich Ihnen in Abschnitt 2, nein, das reicht nicht. Denn die Formulierung, wie Sie schon haben, drückt aus, dass Sie kneifen. Warum kneifen Sie denn? Es gibt überhaupt keinen Grund zu kneifen. Im klassischen eschatologischen Dual in der zweiten Welt ist es eine Würde, dass der Mensch autorisiert ist, Ja zu sagen oder Nein. Da gibt es überhaupt nichts zu kneifen. Und dann gilt auch dazu zu sagen, selbstverständlich, bei Gott ist Licht und ohne Gott bist du im Dunkel. Da gilt der Satz, wer den Sohn hat, der das Leben. Und wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben. Nicht ja selbstverständlich. Das gilt ganz klar, ganz, ganz eindeutig. Und deswegen ist hier in dem Bereich die Formulierung, ich weiß nicht, wer es ist, die Formulierung ist offenbarend. Reicht es zu sagen, bedeutet, muss ich noch mehr sagen? Ja, das müssen Sie. Sie müssen sagen, mein guter Freund, wenn du jetzt weißt, um was es bei Jesus geht und du nimmst ihn nicht an, dann stehst du mit diesem Wissen eines Tages vor dem lebendigen Gottes. Und dann will ich nicht dabei sein. Wenn du in die Augen von Jesus guckst und ihm sagen musst, ich habe eine Chance gehabt, ich habe sie nicht angenommen, da will ich nicht dabei sein. Das müssen sie ihm sagen. Ganz eindeutig. Und es ist keine Zeichen von, oh, was für ein schrecklicher Gott, sondern was für ein wunderbarer Gott. Was für ein wunderbarer Gott. Wenn wir Klarheit, er den Menschen sieht, wie er ihn wertschätzt, wie ihm sagt, wo es lang geht, wie ihn ernst nimmt. Sag ja, dann bist du dabei. Sag nein, trag die Konsequenzen. Ja, aber selbstverständlich. Ja, aber dann ist ja davon gerichtet. Ja, natürlich ist von Gericht die Rede. Das gehört mit in die Wertigkeit unseres Gottes hinein. Ganz, ganz wesentlich. Ganz, ganz wesentlich. Ja, wie ist das denn mit den Gerichten? Noch einmal kam die Fragestellung von Ihnen. Wie ist das denn jetzt mit den Gerichten? Die Gerichte gehören in den Raum unseres heiligen Gottes hinein. Danken Sie Gott täglich fürs Gericht. Ein ganz wichtiger Aspekt, dass es ein Gericht gibt. Aber natürlich, ich sehe leichte Panik und Entsetzen in Ihren Augen, dann soll ich das nur noch 2, 3 Sätze dazu sagen. Ich meine, das ist wirklich ernst. Sie müssen das Gericht nicht ängstlich verschweigen. Seien Sie froh, dass es das gibt. Also fangen wir mal ganz äußerlich an. Sie leben in einer Welt, wo Sie jeden Tag in den unterschiedlichsten Facetten es zu spüren bekommen, was los ist, wenn es kein Gericht gibt. Und zwar im ganz großen Stil und im ganz kleinen privaten Stil. Durch alles Menschsein hindurch zieht sich der Ruf nach einem gerechten Gericht. Ganz eindeutig. Kommst du einmal eine Plattform von irgendeinem digitalen Universum von Nachrichten eines Tages an. Und sie können am Ende einfach nur sagen, Herr, komm und richte du. Schaff du Recht. Mach es wahr, klar, hell, rein, durchlässig. Durchschauen Sie noch, was heute läuft. Durchschauen Sie das noch. Wer hat Recht? Wer ist wahr? Wer ist echt? Was wird da gespielt? Was wird da geschoben? Was wird da gemacht? Ganz oben und auch in Ihrer und meiner kleinen Welt. Und jetzt kommt der eine und sagt, ich bin die Wahrheit. Ich weiß Bescheid. Wenn du vor mir stehst, dann ist zwischen dir und mir alles klar. Alles klar. Kein Grau. Nichts mehr. Es kommt der Zeitpunkt, wo jedes der Geschöpfe Gottes, der Menschen Gottes vor seinem Schöpfer steht und ein gerechtes Gericht bekommt. Verstehen Sie, es ist ein heiliger Moment. Es ist ein heiliger Moment. der gehört zur Würde des Menschen dazu. Und jeder Mensch wird vom Gericht Gottes weggehen mit dem Wissen, ich wurde gerecht behandelt. Das, was der Richter an Strafe, Fortsetzung, Verhalten oder sonst irgendwie was gesagt hat, entspricht der Wahrheit. Keiner wird beleidigt weggehen. Keiner wird sagen, das ist unwahr. Keiner wird sagen, ich wurde nicht gerecht behandelt. Endlich gibt es den Ort, wo ihr Leben, mein Leben, mit all seinen Facetten, auch allen seinen Grenzen, seinen begrenzten Möglichkeiten, seinen Schuldwerten unterschiedlichster Weise in das klare Licht Gottes hineingestellt wird. Und Sie wollen das Gericht verhindern? Passen Sie auf! Das ist ein wunderbarer, wichtiger, wesentlicher Aspekt des Charakters unseres Gottes. Das Gericht. Bitte, ganz wichtig. Und vor diesem Gericht kann ich der Mensch logischerweise nicht bestehen. Wenn Gott mit seinem Maßstab aufkommt, wenn Gott an mein Leben herantritt, wenn seine Scheinwerfer mein Kerzenlicht überleuchten, dann ist spätestens in dem Moment klar, das war's. Das war's, ja, selbstverständlich. Und deswegen gehört es mit in die Evangelisation, mit in die Verkündigung hinein. Nicht, weil ich gegen den Menschen bin, sondern für den Menschen bin. Dass er diesem Gericht entgehen kann. Dieses Gericht wird vorweggenommen in der Annahme in Christus. Nimmt der Christus mein Gericht auf sich und ich bin raus. Das sind doch ganz wichtige Heilstatsachen, die jetzt zu sagen sind, damit Menschen jetzt eine Chance haben, aus dem Machtbereich der Sünde und der Finsternis hineinzutreten, autorisiert durch unseren Gott hineinzutreten in den Raum der Liebe und des Lichts. Also in diesem Raum, ja, Klartext. Und wie gesagt, die Person möge es mir verzeihen, nicht ängstlich verschweigen, sondern wenn ich in diesem Raum bin, dann auch sagen, ich habe nichts zu verlieren, ich habe nur zu gewinnen. Und ich muss mich nicht entschuldigen für diesen zweiten Raum mit dem klassischen eschatologischen Dual. Ich liebe ihn, ich genieße ihn, ich bin da zu Hause, er ist göttlich. Ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Ja, wenn dann alle Knie sich beugen, dann wird doch auch der Satan seine Knie beugen. Da ist sie doch noch aufgetaucht. Die berühmte Satansfrage. Und wissen Sie auch, was ich tun werde? Ich werde nichts sagen. Und Sie werden wissen, warum. Offenbarungsgrenze. Schwestern und Brüder, ich meine das wirklich ernst. Offenbarungsgrenze. Deswegen eigne ich mich persönlich auch so wenig für Spekulationsseminare. Weil ich da so wenig Inhalt habe. Ja? Offenbarungsgrenze. Bitte, bitte, bitte ernst nehmen. Und das tun Sie und das tue ich, weil wir gehorsam sind. Nicht, weil wir nicht spekulieren könnten. Wow, kann ich auch. Nicht, weil wir es nicht cool fänden, so ein bisschen Gissel hinzukriegen. Tun wir nicht. Nicht über das hinaus, was geschrieben steht. Stopp. Stopp vor Spekulation. Stopp vor Ableitung von der Ableitung von der Ableitung. Stopp. Lieber ein Satz weniger als einen zu viel. Wo habe ich eine Schriftdeckung und wo habe ich keine mehr? Und deswegen an manchen Stellen einfach stopp. Das ist ein ganz wichtiger praktischer Grundsatz. Ich weiß so vieles nicht. Und wenn ich dann zu meinem Gott komme, dann schiebt er mich immer wieder in die Mitte von meinem Trapez. Und sagt, mein Gott, Andreas, hier ist dein Job. Das überlass mal mir. Denk an den Apostel Paulus. Der war ein paar Schritte vor dir. Hat am Ende von Römer 11 gesagt, wer ist der Ratgeber Gottes? Wer hat seinen Sinn erkannt? Du auch nicht. Zurück auf deinen Platz, mach deinen Job und wenn du bei mir bist, sehen wir weiter. Ganz bewusst. Ich meine, wirklich ernst. Denn wir haben alle in uns diesen Faible, diesen Kitzel. Das ist nicht gut. Wir entehren Gott, wenn wir die Offenbarungsgrenze nicht respektieren, die er uns in der Bibel gegeben hat. Mund halten ist manchmal die beste Devise und da tun sie Gott die beste Ehre an, wenn sie sagen, ich weiß es nicht, ich habe darüber keine Auskünfte, Offenbarung und deswegen werde ich dazu nichts sagen. Dann natürlich gehen wir ein Schrittchen weiter in unserem Bereich und nehmen ganz kurz noch auf, was ich am Anfang gesagt habe, was die Sondergruppen betrifft. Erinnern Sie sich? In dem strengen eschatologischen Dual, wenn ich nur diese Welt habe und nicht die Welt 1 und nicht die Welt 3, habe ich trotzdem die Tendenz, wir haben es ja gehabt, dass es eine qualifizierte Differenzierung gibt. Erinnern Sie sich? Und bei dieser qualifizierten Differenzierung muss man natürlich jetzt sagen, was sich da widerspiegelt, ist natürlich in gewisser Weise ein Verständnis dafür, dass wir mit unserem strengen eschatologischen Dual so nicht durchkommen. Das heißt, es franzt aus. Je nachdem, wie ich theologisch geprägt bin, franzt es aus. Und jetzt gilt es aber tatsächlich bei all diesen Sondergruppen, die wir da so kurz skizziert haben, auch da wieder extrem vorsichtig zu sein, als ob wir wüssten, was Gott wie macht. Auch da gilt dieser Grundsatz jetzt zu sagen, dass selbstverständlich alle Sondergruppen unter Teil 1 ja schon drin sind. Erinnern Sie sich? In der ersten Welt sind sie alle mit drin. Ich brauche also nicht in der zweiten Welt noch versuchen, ein paar Sondergruppen rettend mit reinzubringen in das strenge eschatologische Dual. So in der ersten Welt sage ich, diese Welten, die bei mir in meiner kleinen aktuellen Welt von der Offenbarung nicht klar abgedeckt sind, die stehen alle unter Gottes prinzipiellem Ja und er wird mit diesen Welten selbstverständlich souverän zurechtkommen. Nur natürlich für meinen menschlichen Kopf hilft es mir enorm, nicht in meiner kleinen zweiten Welt des eschatologischen Duals irgendwas zu konstruieren, wozu ich keine Auskunft geben kann. Sondern ich darf eben jetzt genau diesen ganzen Bereich im ersten Raum stehen lassen. Sag, da kümmert sich mein Gott drum. Der kümmert sich um deine Cousine und der kümmert sich um das abgetriebene Baby und der kümmert sich um den Menschen, der im vierten vorchristlichen Jahrhundert lebte und der kümmert sich um den, der heute keine Ahnung hat und sonst irgendwo auf diesem Universum lebt, wer Jesus ist. Sehen Sie, wo ich ihn habe? Ich habe das ganze Paket der Sondergruppen im ersten Sektor und da ist mein Gott souverän und da gilt das Ja seines Heils und da wird er auf seine gerechte, einzigartige Weise handeln und agieren. Und dann brauche ich nicht etwas zu konstruieren in einer Welt, wo ich keinerlei Basis mehr habe, was die Offenbarungsgrundlage betrifft. Jetzt sind wir schon richtig weit, bleibt noch diese Frage, die immer wieder kommt und die muss ja auch kommen, verstehe ich sogar halb, dass man denkt und sagen kann, ja, alles soweit richtig, alles soweit klar. Aber es kommt dann doch die Frage auf, wenn das denn dann so ist, wie Sie das beschrieben haben, und dann tatsächlich das Heil in Christus, Welt 1, greifen wird, für alles souverän greifen wird, wann und wie auch immer, in welchem Abschnitt der lebendige Gott kommt. Wie kann ich mir das vorstellen? Gibt es nicht doch irgendwelche Denkmodelle dafür? Und ja, es gibt ein Denkmodell, ein biblisches Denkmodell. Und das haben wir in 1. Petrusbrief, in Kapitel 3, Vers 19, im / Kapitel 4, Vers 6. Da wird er beschrieben davon, dass der Christus zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, die meisten Theologen sortieren das ein, jetzt in das Zeitfenster zwischen Karfreitag und Ostersonntag, einen ganz bestimmten Ort aufgesucht hat. Und das ist natürlich für uns faszinierend, was da steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 19. Denn da heißt es ja, dass Christus gepredigt hat, den Geistern im Gefängnis, die einst ungehorsam waren, als Gott harrte und Geduld hatte zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich 8 Seelen, gerettet wurden durchs Wasser hindurch. Und noch einmal in Kapitel 4, Vers 6. Dazu ist nun auch diesen Toten das Evangelium verkündigt worden, dass sie zwar nach Menschenweise gerichtet werden im Fleisch, aber nach Gottes Weise das Leben haben im Geist. Auch da an der Stelle, Sie sehen, bleiben 73 Fragen offen. Aber was dieser Text uns zeigt, ist die Autorität des Christus. Das ist das eine Stichwort, die Autorität des Christus. Niemand kann den Christus hindern, an welchen Ort auch immer im Universum zu gehen. Ganz eindeutig. Das wissen wir seit der Offenbarung. Sie kennen diesen wunderschönen Vers, der auf ihren Gottesdiensten meistens am Ostersonntag seine Auferstehung feiert. Da heißt es ja dann, fürchte dich nicht, ich bin der Erste, ich bin der Letzte, ich bin der Lebendige, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Der Christus als der Schlüsselträger, dieses Bild aus Offenbarung 1, alle Räume unterstehen absolut ihm. Auch die Räume der Totenwelt, auch die Räume der Hölle. Unterstehen wem? Unterstehen dem Christus. Nach dem Lukas-Evangelium, denken Sie an einen reichen Mann, einen armen Lazarus, kann keiner rüber, außer der Christus. Und das haben Sie in 1. Petrus 3,19. Da haben Sie ein Modell. Da haben Sie ein Modell, mehr nicht. Aber Sie haben ein Modell. Die Autorität des Christus erlaubt es ihm, in alle Bereiche hineinzugehen, mit der Auferstehungsbotschaft, mit dem Evangelium, 1. Petrus 4,6. Und er kann die unterschiedlichsten Räume erreichen und ansprechen mit der rettenden Botschaft vom Evangelium. In dem Fall erwischt er die, die zur Zeit Noahs waren. Auch da, ganz wichtig, Offenbarung gibt uns Auskunft. Lese bei Hesekiel, dass in der jenseitigen Welt die sortiert sind. Ja? Dann nimmt uns Hesekiel mit und beschreibt uns das, wer wo liegt und wer wo seine Aufenthaltsräume hat und die Welten hat. Und jetzt kann der Christus in seiner österlichen Autorität in welchen Bereich auch immer hineingehen und sein Evangelium hineinsprechen. Das ist seine Autorität. Es ist der Christus. Es ist der Christus. Sünde, Tod und Teufel sind für ihn keine Grenze. Und da haben Sie ein Modell, ein Denkmodell, mehr nicht, aber da haben Sie ein Denkmodell, was geschieht, wenn der Christus in welchen Raum zu seinen Zeiten, nach seiner Autorität auch immer wieder hineinspricht und Evangelium verkündet in einem Bereich, in dem wir diesseits dieser Welt natürlich in gar keiner Weise irgendeine Zugangsmöglichkeit haben oder hätten. Ich glaube, ich habe jetzt fast alle Ihre Fragen halbwegs beantwortet, die so aufgeteilt sind. Komme ich also ganz kurz zum Abschluss, um Ihnen eben diesen Schlussgedanken, ich möchte gerne, dass Sie mit diesem Schlussgedanken hier rausgehen, dieser drei Welten, dass Sie das in Ihrem Hinterkopf haben. Erinnern Sie sich noch? Also ein Gedanke, Liebe gibt nicht auf, Souveränität meines Gottes. Welt 2, Liebe setzt frei, Verantwortung des Menschen. Welt 3, Liebe siegt. Sie kommt zu Ihrem Ergebnis. Darf ich Sie in einen ganz bekannten Text hineinnehmen und damit schließen? Und dann dürfen Sie fröhlich weiterdenken. Nämlich im Lukas-Evangelium, im 15. Kapitel, kommen Sie zu diesem wunderschönen Trio der Gnade unseres Gottes. Drei Beispiele werden Ihnen genannt. Drei besondere Beispielsgeschichten von Gnade, die Jesus uns nennt. Und ich setze mal diese drei Texte wirklich als bekannt voraus. Das sind die drei Klassiker. Das verlorene Schaf, der verlorene Groschen und der verlorene Sohn. Allein die Dreiheit ist ja schon für uns schon traumhaft. Dass Lukas diese drei wunderbaren Texte von Jesus so für uns zusammengestellt hat, wie in keinem anderen Evangelium. Das ist Lukas pur. Lukas ist in Klammern Paulus Schüler, Klammer zu. Also auf jeden Fall. Hier sehen Sie etwas von dieser Schönheit der Gnade. Und jetzt wird in diesen Texten, und denken Sie mal ganz kurz mit, jetzt wird in diesen drei Texten, verlorene Schaf, verlorener Groschen, verlorener Sohn, die drei Welten Ihnen traumhaft gezeigt. Die Welt der Souveränität Gottes, die Welt der Eigenverantwortung des Menschen und die Welt der geschichtlichen Dynamik. Die Welt der Souveränität Gottes. Kann der Groschen irgendetwas tun, dass er gefunden wird? Nein, nein, der Groschen kann nichts tun. Es ist ja ganz bewusst ein Sachgegenstand gewählt. Der kann auch nicht mal wie bei einem Schaf irgendwo rummähen, ja? Oder wie ein verlorener Sohn zurückkehren, sondern es wird wunderbar beschrieben, diese Souveränität Gottes. Gott handelt souverän. Er agiert. Er holt dieses Schaf, er holt diesen Groschen. Beispiele für dieses Ja Gottes zum Menschen. Zweite Welt, Eigenverantwortung des Menschen. Wo kommt sie in diesen drei Gleichnissen besonders schön zum Ausdruck? Natürlich, logischerweise, beim dritten, beim verlorenen Sohn. Nämlich da wird klar, wenn du gehen willst, dann geh. Ich werde dich nicht halten im Vaterhaus. Geh. Deine Verantwortung, deine Freiheit. Weil ich dich liebe, lasse ich dich gehen. Wow. Und jetzt geschieht in diesen Gleichnissen was ganz Verrücktes, was fast alle Ausleger an den Wahnsinn führt. Nämlich, dass immer am Schluss von den Gleichnissen ja ein Fazit gezogen wird. Und im Grunde genommen passt das Fazit nie zum Gleichnis. Also, ich erkläre es Ihnen. Gleichnis 1, das verlorene Schaf, kann ja auch nichts Großartiges tun. Aber das Fazit lautet, so wird Freude sein über einen Sünder, der umkehrt. Naja, umgekehrt ist das Vieh ja nicht. Aber okay, danke für den Schlusssatz. Noch deutlicher beim Groschen. Da wird der Groschen gefunden und der Schlusssatz lautet von Jesus, was für eine Freude von Engeln Gottes über diesen Sünder, der umkehrt. Der Groschen, Entschuldigung, falscher Schluss. Und jetzt kommt der verlorene Sohn und denkt, ja, jetzt passt's. Jetzt musst du sagen, Freude im Himmel. Und jetzt heißt der Text, dieser mein Sohn war tot. Und konnte ja gar nichts machen. Aber der ist ja umgekehrt. Merken Sie, was läuft? Die ganzen Texte werden chiastisch verstellt. Und die Welten werden also jetzt für Sie, damit Sie so richtig nervös werden, gemischt. Ja, die Welt der Souveränität wird gemischt mit der Welt der Eigenverantwortung. Und jetzt kommt der Clou mit der geschichtlichen Dynamik. Denn wie lange sucht er dieses blöde Schaf? Bis er es gefunden hat. Wie lange sucht er diesen Groschen? Bis er ihn endlich, oder sie, die Frau, ihn gefunden hat. Und Clou, wie lange steht der Vater da? Bis der Sohn kommt. Oh, wenn Sie alles vergessen, dann lesen Lukas 15, es fällt Ihnen alles wieder ein. Souveränität des Heilshandelns Gottes, Eigenverantwortung des Menschen, die Dynamik der Heilsgeschichte und immer schön nur ein Zopfteil vorziehen. So können wir hier in diesem Haus Allversöhnung in Anführungszeichen verantworten. Gott segne Sie beim weiter Nachdenken. Gott segne Sie. Allmächtiger Vater Jesus Christus, du weißt, dass das unsere ganzen geistlichen Biografien mächtig herausfordert. Und wir sind so verschieden. Und jetzt bitte ich dich, dass das, was wir gehört haben, Gutes bewirkt. Dass wir vielleicht einen anderen Rucksack stehen lassen. Dass wir vielleicht anfangen können, nochmal neu nachzudenken über dich und deine Offenbarung. Dass du uns Freude schenkst an diesem geistlichen Raum, den wir bei Apostel Paulus gesehen haben. Und dass wir dann genau in dem Leben ankommen, das er gelebt hat. In dem Leben des tiefen Glücks, das mich erwählende Gnade und Liebe erreicht hat. Dass ich jetzt schon sehen darf, diese erwählende Gnade und Liebe, die gilt nicht nur für mich. Die gilt für dein ganzes Universum. Ich bete dich an. Herr Jesus, ich bete dich an. Über deinen Sieg am Kreuz auf Golgatha. Ich bete dich an. Und dass wir das begreifen dürfen, dass du uns so sehr liebst, dass du uns in diesen Freiraum der Entscheidung hineinstellst. Und dass wir in diesem Zeitabschnitt unterwegs sind, wo du heilvoll, rettend, herausholend hineinrufst, auch durch uns. Und wir bitten dich heute Nachmittag, schaff du auch in unserem müde von Sünde und Dunkelheit besetzten Land, dass dein wunderschönes, rettendes Evangelium Leute erreicht. Und wenn du uns irgendwie dazu gebrauchen kannst, auch dann tu's, dass durch uns das gesagt wird, lasst euch versöhnen mit Gott. Und dann danken wir dir so sehr, dass wir dich in deiner wunderbaren, planerfüllenden Heilsgeschichte sehen dürfen. Und wir sehen die Zeit unendlich schnell zulaufen auf dich, Herr Jesus. Wir sehen diesen ersten Abschnitt in seiner abschließenden Phase und sehen dich in der Vorbereitung deines Kommens. Und dürfen dich natürlich von ganzem Herzen bitten, komm, so schnell es geht. Und jetzt nimm uns mit unserem Denken in diesen biblischen Offenbarungsraum hinein. Nein, wir verlieren nichts. Umgekehrt, wir werden glücklich, weil wir alles festhalten können, was du uns in der Offenbarung sagst. Ja, du überforderst unseren kleinen Kopf, aber das macht nichts. Wir danken dir dafür. Wir danken dir. Du bist so ein wunderbarer Gott. Und jetzt kannst du das sortieren, was wir heute erlebt haben, und kannst da was richtig Gutes draus werden lassen. Lass die gesäte Saat so aufgehen, wie es deiner Meinung nach richtig ist. Danke, dass wir ein Stückchen Rechenschaft abgeben durften über die Hoffnung, die in uns ist. Und wir miteinander auch an diesem Ort einen Lehr- und Lebensweg gehen wollen. Und segne bewahrend weiter dieses Haus, diesen Ort und diese Gemeinde. Das befehlen wir dir an und darum bitten wir dich. Gelobt seist du, der Einzige, der Allmächtige, der Lebendige, der Barmherzige, unser Vater in Jesus. Amen.
Zwei Dinge. Erstens, natürlich können Sie mit ein bisschen Geduld